Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Kirsten Stewart, Benjamin von Stuttgart-Bahre, Eckart von Hirschhausen und viele mehr gefühlt haben plötzlich alle ADHS. Während früher hauptsächlich Kinder davon betroffen waren, wird ADHS immer häufiger auch bei Erwachsenen diagnostiziert. Weshalb ist das so und leiden wirklich so viele Menschen darunter? Darüber spreche ich gleich mit Professor Dr. Andreas Menke, ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Medical Park Chiemsee-Blick und Experte für ADHS. Lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass du extra vom Chiemsee zu mir gekommen bist und wir uns heute über ein wirklich sehr spannendes und wichtiges Thema unterhalten, ADHS.
Ja, ich freue mich super, hier zu sein. Habe mich sehr gefreut über die Einladung. Vielen Dank, liebe Steffi. Ja, und ich freue mich jetzt auf unseren Podcast.
Ich habe es eingangs schon erwähnt. Immer mehr Menschen, darunter viele bekannte Persönlichkeiten, outen sich mit ADHS. Ein Trend oder Realität?
Also tatsächlich könnte man den Eindruck haben, dass es ein Trend ist. Es ist jetzt en vogue. Es wird immer mehr publiziert zu dem Thema. Aber grundsätzlich muss man sagen, es ist relevant, dass es jetzt immer wieder Thema ist. Denn viele Menschen wissen viel zu wenig über ADHS. Auch selbst viele Patientinnen und Patienten wissen gar nicht, dass sie ADHS haben. ADHS war lange Zeit gar keine anerkannte Erkrankung. Es ist dann irgendwann in den 80ern, 90ern bei den Kindern als anerkannte Erkrankung diagnostiziert worden. Aber damals war es bei Erwachsenen auch so, dass man gesagt hat, na, die Kinder, die sind halt irgendwann 18 und dann haben sie von jetzt auf nachher kein ADHS mehr, was natürlich Quatsch ist. Dass es bei den Erwachsenen auch erkannt wurde, kam dann erst in den vergangenen Jahren und hat dazu geführt, dass jetzt auch Erwachsene die richtige und die notwendige Behandlung bekommen. Und das ist wichtig.
Und was genau versteht man unter ADHS?
ADHS ist eine, sagen wir mal, eine neuronale Entwicklungsstörung, die eine gewisse Symptomkonstellation hat, nämlich eine Störung der Aufmerksamkeit, eine Störung der Impulsivität, der Hyperaktivität möglicherweise, nicht bei allen, auch der Stimmungsinstabilität, auch weitere Probleme. Also ADHS-Patientinnen und Patienten, die sind häufig sehr leicht ablenkbar, die fangen viele Dinge gleichzeitig an. Manchmal gibt es Probleme, etwas zu Ende zu führen. Sie brauchen sehr viel Energie und Kraft, um überhaupt sich zu strukturieren. Häufig gibt es große Planungsschwierigkeiten, Organisationsschwierigkeiten. Die Gedanken sind überall, aber nicht unbedingt da, was du gerade machen möchtest. Und die Stressresistenz ist leider auch ziemlich niedrig. Und das Problem ist aber, wenn ich ADHS habe, dann führt mein Verhalten oder meine Symptomatik dazu, dass ich mehr Stress habe. Das heißt, die Kombination mehr Stress haben und sich selbst Stress produzieren und aber schlechter mit Stress umgehen zu können, das ist natürlich jetzt nicht gerade optimal. Also grundsätzlich kann man sagen, ich habe Probleme mit der Aufmerksamkeit, der Hyperaktivität und der Impulsivität und der Organisation natürlich.
Und was sind die häufigsten Ursachen dafür?
ADHS ist eine wirklich hochvererbbare Erkrankung. Wir haben eine Heritabilität, also eine Vererbungsrate von 80%. Das heißt, die Ursache ist grundsätzlich genetischer Natur. 20% sind dann Umwelt folglich. Und diese Umweltfaktoren, die sind tatsächlich aber eher so in der Schwangerschaft zum Beispiel beheimatet, dass die Mutter geraucht hat, getrunken hat oder dass Umweltgifte da nochmal Einfluss hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass du mehr Stress im Leben hast und plötzlich hast du ADHS bekommen, so wie bei der Depression zum Beispiel, sondern entweder hast du die genetische Veranlagung oder du hast sie nicht.
Ist denn da ein Unterschied? Also kann man sagen, bei den Kindern äußert sich das mehr so und bei den Erwachsenen mehr so, oder ist das relativ ähnlich?
Naja, es ist zwar relativ ähnlich, aber du hast als Kind natürlich schon andere Probleme. Also du hast so auch andere Probleme als Junge oder als Mädchen. Du kennst ja vielleicht Hans Guck in die Luft oder Zappelphilipp. Das sind so die klassischen Kinder, die eigentlich ADHS haben könnten. Also diese hohe Impulsivität, dieses nicht stillsitzen können, dieses Zappelphilipp-Syndrom. Und das kann sich aber auch ins Erwachsenenalter fortsetzen. Gerade diese Hyperaktivität, die wird zwar weniger im Erwachsenenalter, aber die Unaufmerksamkeit, die bleibt. Auch diese Organisationsschwierigkeiten. Und dann hast du natürlich nochmal das Problem, dass du bei Mädchen häufig eine andere Ausprägung hast als bei Jungs. Mädchen sind dann häufig unaufmerksam. Und da hast du auch gleich wieder die Schwierigkeit, dann wird es nicht als ADHS erkannt.
Und dann wird es eher interpretiert, als sie es verträumt?
Ja,
oder?
Dann ist sie verträumt oder ist irgendwie nicht so richtig bei der Sache, ist auch vielleicht ein bisschen faul und so weiter. Und wenn du dann Glück hast, dann wird es im Erwachsenenalter dann diagnostiziert.
Und bei Jungs?
Ja, die sind dann halt so.
Die sind so haut drauf.
Ja, die sind dann halt so haut drauf. Ja. Und kriegen halt dann auch andere Probleme. Also wenn du ADHS hast, hast du ein höheres Risiko für Suchtverhalten später, also für Drogensucht. Du brauchst halt immer diesen Kick, ja, und auch eine höhere Rate an Kriminalität leider. Also wenn du jetzt in die Justizvollzugsanstalt gehst, dann hast du sicherlich eine höhere ADHS-Quote als jetzt in der Allgemeinbevölkerung.
Ah, das ist interessant, auch mit den Drogen, dass du natürlich dadurch immer wieder dann relativ schnell den Kick bekommst.
Ja, genau. Also als ADHS-Patient sucht man häufig diesen Kick. Und das ist ja häufig so eine Angst von Eltern zum Beispiel mit ADHS-Kindern, dass sie nicht wollen, dass die ADHS-Medikation den Kindern gegeben wird, weil sie dann denken, ja, dann werden die Kinder süchtig. Aber tatsächlich ist es gerade umgekehrt. Mit der Medikation haben sie ein geringeres Risiko, später süchtig zu werden.
Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch schon oft gehört von Müttern, die so Sorge haben, das Medikament, da gibt es ja ein Medikament für ADHS, dass sie dann so gedämpft sind. Ist das eigentlich so oder kann man das so gar nicht sagen?
Tatsächlich sind die Kinder dann ein bisschen gedämpft, aber das möchtest du ja damit machen, weil die sind ja on fire, die Kinder, oder auch die Erwachsenen sind häufig on fire und du willst sie ja erstmal runterbringen, dass sie nicht diesen ganzen Energieverlust haben, dass die nicht die ganze Zeit so am Rad drehen. Das heißt, ein bisschen Dämpfung soll ja sein, aber natürlich nicht zu viel Dämpfung. Also die sollen ja nicht müde werden oder so oder verlangsamt, auf gar keinen Fall.
Und jetzt ist es ja auch so, dass es nicht nur negative Seiten gibt dieser Krankheit, sondern es gibt ja genug Menschen, die wir kennen in der Öffentlichkeit, die daran erkrankt sind, aber die unglaublich kreativ, klug und schnell und einfach sehr viele wunderbare Dinge können. Welche positiven Effekte hat denn ADHS?
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir haben eine Vererbbarkeit von über 80%. Das heißt, man könnte sich ja überlegen, bei so einer hohen Vererbbarkeit, wieso hat sich das nicht schon längst von der Evolution erledigt? Das heißt, es könnte wirklich etwas sein, das nicht nur schlecht ist bei ADHS, sondern durchaus positiv und deswegen eine relevante Sache, dass das in der Menschheit bleibt. Sozusagen. Und tatsächlich weiß man, zum einen ist Kreativität häufig bei ADHS. Auf der anderen Seite, du kannst überall deine Gedanken haben. Du hast eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe. Du kriegst alles mit. Und vor allem, du bewegst dich nicht auf den vorgegebenen Wegen, sondern auch abseits der Wege. Du bist kreativ, du bist neugierig, du möchtest was Neues kennenlernen. Du denkst nicht, na, das haben wir doch immer schon so gemacht, sondern du denkst halt einfach mal so out of the box irgendwas ganz anderes, ja, und machst das. Und das sind wirklich ganz tolle Sachen, die dabei herauskommen können. Auch ein hohes Gerechtigkeitsempfinden sehen wir häufig bei ADHS-Patienten. Zum Beispiel, wir haben letztens ein ADHS-Symposium gemacht bei uns in der Klinik und da hatten wir die Frau Angelina Berger eingeladen, die Kirmes im Kopf geschrieben hat, den Bestseller. Und die hat das auch wirklich toll dargestellt, wie das bei ihr war, bis sie die Diagnose bekommen hat, welche Erleichterung auch diese Diagnose für sie war, weil dann hatte sie endlich mal das Gefühl, naja, ich bin nicht einfach so faul oder dumm oder keine Ahnung was, sondern ich habe einfach diese Diagnose und damit kann man umgehen, die kann man auch gut behandeln. Und was sie auch mit ihrem Instagram-Kanal macht, sie macht nämlich eine tolle Aufklärungsarbeit und was vielen wirklich hilft, ADHS zu verstehen und mit ADHS besser umgehen zu können und auch, wie man sich Hilfe holt und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.
Jetzt, wenn ich diese Symptome bei mir feststelle, wende ich mich da an meinen Internisten, wende ich mich an einen Psychologen, wie geht man dann damit um, wenn es einem jetzt im Erwachsenenalter auffällt oder man einfach viel mehr feststellt, also irgendwas stimmt nicht ganz.
Also dann wäre natürlich der Weg am besten entweder zur Psychologin, Psychologen oder zum Psychiater, Psychiaterin. dass ich mich dorthin begebe, einfach mal das schildere, wie es mir geht. Man muss sagen, ADHS ist eine klinische Diagnose, das heißt, der Psychiater prüft dann, ob die Kriterien für ADHS erfüllt sind. Das sollte natürlich noch unterstützt werden durch eine ausführliche Testung. Auch sollte geschaut werden, ob jetzt in der Kindheit die Symptome auch schon vorgelegen haben. Und dann lässt sich daraus dann die Diagnose entwickeln. Man kann ja auch sich überlegen, das muss ja nicht den Krankheitscharakter haben. Zum Beispiel die Angelina Berger, die sagt ja auch diese Neurodiversität, dass man einfach sagt, das ist nicht unbedingt eine Erkrankung, sondern das ist einfach eine andere Form der Entwicklung, eine andere Form des Gehirns, des Funktionierens des Gehirns. Das heißt, man muss es gar nicht so pathologisieren, sondern kann es einfach als andere Form betrachten. Aber trotz allem kann man das ja unterstützen und wie gesagt, dann würde ich zum Psychiater gehen, und weil es halt wirklich gute Behandlungsmöglichkeiten gibt.
Und wenn ich jetzt dieses Medikament nehme, muss ich das mein ganzes Leben nehmen? Kann ich nebenbei gute Sachen machen wie Sport oder irgendwelche anderen Dinge, die mich in den Ausgleich bringen?
Es gibt verschiedene Medikamente, die zugelassen sind für die Behandlung von ADHS. Grundsätzlich würde man sagen, dass nach der Leitlinie ab einer mäßigen Beschwerden-Symptomatik besteht die Indikation für Stimulantien. Also das heißt Methylphenidat oder Lisdexamfetamin. Das sind die zwei Stimulantien, die zugelassen sind fürs Erwachsenenalter. Und die machen ja eigentlich, würde man sagen, das Gegenteil. Die putschen dich eher auf, geben dir viel Dopamin. Das ist wie so, ja, Partystimmung. Aber bei ADS ist es eben gar nicht so, sondern bei ADS wirst du eher ruhiger, organisierter. Du kannst endlich mal deine Gedanken fassen. Du bist strukturierter, kannst dein Leben eigentlich besser leben. Ja, und das ist die eine sehr, sehr gute Behandlung, und die würde man sagen, würde man dann erstmal eine ganze Weile fortsetzen. Ob es jetzt das Leben lang sein muss oder einfach mal ein paar Jahre. Lässt sich aber auch unterbrechen, zum Beispiel Wochenends oder mal für einen Urlaub, kannst du einfach damit aussetzen.
Ohne Nebenwirkungen.
Was heißt Nebenwirkungen?
Du bist also, wieder aktiv, aber du hast jetzt nicht irgendwelche körperlichen,
genau. Also das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, und das sollte natürlich unterstützt werden und flankiert werden durch andere Maßnahmen, wie so soziotherapeutische Maßnahmen, so ein bisschen Coaching wäre auch sicherlich sehr interessant und wichtig, aber Psychotherapie, gibt auch schöne Studien mittlerweile über Psychotherapie, dass die Medikamentenwirkung nochmal unterstützen.
Also würdest du sagen, dass ADHS-Patienten wunderbar aufgefangen werden können und auch eine Möglichkeit haben, dass man das in den Griff bekommt, medikamentös?
Ja.
Und dass das eigentlich das Leben so viel leichter macht für einen Patienten oder eine Patientin, die daran erkrankt ist?
Ja, also auf jeden Fall. Also wir sehen es in unserer Klinik gerade bei den Patienten, die jetzt nicht primär mit ADHS zu uns kommen, sondern auch mit einer Depression, und wo wir dann das Gefühl haben, Mensch, das ist aber mehr als eine Depression, da könnte mehr dahinter stecken, und wir dann ADHS diagnostizieren. Und die sagen uns dann auch, Mensch, das ist ja Wahnsinn, jetzt weiß ich endlich, wieso ich so bin, und jetzt mit dieser Behandlung hast du auch so schnelle Erfolge. Das ist jetzt nicht wie beim Antidepressivum, wo du 3 bis 6 Wochen hinarbeiten musst, bis da mal was kommt, sondern du hast sofort die Wirkung, und die sind wirklich sehr zufrieden. Und deswegen haben wir es auch jetzt in unserer Klinik etabliert als Schwerpunkt. Wir haben extra eine eigene Psychotherapiegruppe für ADHS. Wir machen die Behandlung mit den Stimulantien natürlich. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache, wird sehr gut aufgenommen.
Ich finde ganz interessant, dass Depression dann doch so nah an ADHS liegt, weil man ja so als Außenstehender ja immer denkt, Depression ist ja eher das Gegenteil von hyperaktiv, aber das ist eben auch eines deiner Spezialgebiete, die Depression. Da kannst du vielleicht auch noch 1, 2 Sätze dazu sagen, weil ich finde das ganz spannend.
Das ist eine klassische Komorbidität, also Begleiterkrankung tatsächlich. Also ADHS, wenn es unbehandelt ist, kannst du dir vorstellen, du brauchst so viel Energie für alles, dass du dich organisiert bekommst. Und dann kriegst du auch immer mal wieder Ärger, weil irgendwas nicht funktioniert. Und das schlaucht natürlich, das macht eine Menge Stress. Und irgendwann ist es zu viel Stress. Und was ich vorhin ja meinte, du hast mit ADHS eine schlechtere Stressresistenz als jetzt so von Haus aus normalerweise. Und das heißt, du kannst relativ schnell eine Depression entwickeln, weil es einfach zu viel wird.
Also wenn die Erschöpfung einfach dadurch ist.
Einfach die Erschöpfung und so weiter. Und dann muss man natürlich beides erstmal behandeln.
Also ich finde, das sind sehr, sehr gute Aussichten für jemand, der das hat, und im Grunde genommen wirklich sehr gut behandelbar. Ich danke dir sehr für diese Auskünfte, und jeder, der sich dafür interessiert oder mehr wissen will, kann sich auch immer an die Klinik
wenden.
Lieber Andreas, ich danke dir sehr und vielen Dank, dass wir so viel über ADHS lernen durften.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Übrigens, in unserer aktuellen dritten Ausgabe von Premium Quarterly gibt es einen Artikel passend zu diesem Thema.